Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Sonntag läuft die Frist ab. Bis dahin hat der chinesische Mutterkonzern ByteDance Zeit, seine Social-Media-App TikTok zu verkaufen. Sonst, so sieht es das amerikanische Gesetz vor, muss die beliebte und millionenfach benutzte App in den Vereinigten Staaten von Amerika dicht machen. Denn die Sorge dort ist, dass die chinesische Regierung darüber Spionage betreiben könnte und die öffentliche Meinung in den USA beeinflusst. Zwar hatte TikTok gegen das Drohende ausgeklagt, doch der oberste Gerichtshof der USA teilt die Sorgen offenbar und wies die Klage heute ab. War es das also für die App? Der scheidende US-Präsident Joe Biden machte heute jedenfalls klar, die Sache überlässt er seinem Nachfolger Donald Trump, der ja am Montag übernimmt. Und was hat der nun vor? Aus Washington, Torben Burgers.
They're gonna take away TikTok.
Der Countdown läuft. Keine zwei Tage mehr, bis TikTok in Amerika Geschichte sein könnte. Kein stundenlanges Scrollen durch unterhaltsame Kurzvideos mehr. Ein Horrorszenario für die 170 Millionen Userinnen und User in den USA. TikTok wird offiziell verboten. Ist euch nicht klar, welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft haben wird? Das werde ich euch nie verzeihen. TikTok gehört dem chinesischen ByteDance-Konzern. Der könnte die chinesische Regierung mit Millionen amerikanischer Nutzerdaten versorgen, so der Vorwurf. Und die wiederum die App für chinesische Propaganda in den USA missbrauchten. Die USA wollen TikTok deshalb von amerikanischen Handys verbannen. Wenn der chinesische Mutterkonzern seine Tochterfirma nicht an einen amerikanischen Anbieter verkauft. Die Frist dafür endet am Sonntag. Tut sich bis dahin nichts, müsste TikTok aus den App-Stores von Apple und Google verschwinden. Die bestehenden User würden TikTok weiterhin nutzen können, sie würden jedoch keine Updates mehr erhalten. Neue Nutzer könnten die App nicht mehr runterladen und ohne Updates würden die Daten immer mehr veralten. Der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat das geplante TikTok-Verbot heute bestätigt. Die Risiken für die nationale Sicherheit wiegen schwerer als das Recht auf Redefreiheit, so das einstimmige Urteil der Richter. Der scheidende US-Präsident Biden lässt heute jedoch durchblicken, dass er das Verbot so kurz vor der Amtsübergabe nicht mehr durchsetzen werde. Die Entscheidung wird ohnehin vom nächsten Präsidenten getroffen werden. Die Hoffnungen von TikTok ruhen jetzt auf Donald Trump. Der künftige US-Präsident wollte die App ursprünglich selbst verbieten, hat aber mittlerweile sein Herz für sie entdeckt. Nicht zuletzt, weil er mit ihrer Hilfe im Wahlkampf bei jungen Wählern punkten konnte. Wir hatten aber Milliarden von Aufrufen, sie brachten mir eine Auswertung und es war ein Rekordergebnis. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, vielleicht müssen wir dieses Ding noch eine Weile behalten. Medienberichten zufolge könnte sich ausgerechnet Elon Musk die App unter den Nagel reißen und damit neben seiner Plattform X noch mehr Meinungsmacht. Ein ernsthaftes Kaufangebot gäbe Trump die Möglichkeit, die Frist für einen Eigentümerwechsel um 3 Monate zu verlängern. Trump ist ein Geschäftsmann. Ich möchte nicht vorgreifen, aber wir werden schon irgendeinen Deal zustande bringen. Das Ringen um TikTok ist längst zum Sinnbild für den Wettstreit zweier Supermächte geworden, in dem Trump offenbar auf Annäherung setzt. Er habe heute Morgen mit Chinas Präsident Xi über TikTok gesprochen, lässt er per Internetpost wissen. Und zudem den Chef von TikTok zu seiner Amtseinführung am Montag eingeladen.
Dazu jetzt Gudrun Engel, unsere ARD-Studioleiterin in Washington. Gudrun, aber am Rande der Amtseinführung werden der TikTok-Chef und Donald Trump ja wohl kaum die Chance haben, über die Zukunft dieser App zu sprechen, oder?
Nein, ich glaube nicht. Das Programm ist so eng getaktet, da gibt es jetzt keine Lücken für Smalltalk oder gar irgendwelche Verhandlungen. Und jetzt ist eh alles anders. Wegen der arktischen Temperaturen hier in Washington ist die ganze Veranstaltung verlegt worden. Der Amtseid findet jetzt nicht mehr auf den Stufen vor dem Kapitol statt, sondern innen drin in der Rotunde. Aber da ist tatsächlich der TikTok-Chef dabei, so wie alle anderen Tech-Bosse wie Elon Musk, Jeff Bezos oder auch Mark Zuckerberg. Und das ist ja schon ein deutliches Zeichen. Wir hören aus dem Trump-Lager, dass er per Dekret einen mehrmonatigen Aufschub gewähren will, der App TikTok. Juristisch ist das sehr fragwürdig, weil ein Gesetz das eben anders vorsieht. Das sieht die Abschaltung oder das Verbot ab Sonntag vor. Das muss man also mal abwarten. Aber der TikTok-CEO hat sich schon bedankt, wo? Natürlich auf TikTok, für die gute Kooperation mit Trump.
Wir werden mal sehen, wie das ausgeht. Aber Trump hat heute ja auch mit Chinas Präsidenten Xi telefoniert. Da soll es ja auch um TikTok gegangen sein, aber eben nicht nur.
Ja, es hieß hinterher, es sei ein sehr gutes Gespräch gewesen. Trump hatte Xi ja auch eingeladen hier zu seiner Amtseinführung. Er kann nicht kommen, schickt einen Stellvertreter. Aber immerhin kann man sagen, sie reden miteinander, denn zwischen Joe Biden und Xi, da gab es manchmal monatelang Sendepause. Es ging also um TikTok, es ging um Taiwan, es ging vor allem um Handel natürlich. Trump droht ja gerne mal mit hohen Zöllen. Das hat er diesmal offenbar nicht getan. Und es ging auch um Drogen, denn Fentanyl, die größte Droge hier in den USA, da stammen die Inhaltsstoffe aus China. Die USA haben jedes Jahr ungefähr 100.000 Drogentote. Das war also ein Thema. Wir sehen, China und die USA, diese Beziehung ist mehr im Fokus von Donald Trump. Europa wird sich wohl hinten anstellen müssen. Zumindest EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat keine Einladung zur Amtseinführung bekommen.
Gudrun, am Montag wirst du darüber berichten, über diese Amtseinführung. Vielen Dank aber für die Informationen. Bis hierher. Ja, und Präsident Xi hat dazu ja auch noch ganz andere Sorgen als die Zukunft von TikTok. Zwar wächst die chinesische Wirtschaft, mit Ausnahme der Corona-Zeit, seit Jahren. Im vergangenen Jahr waren es 5%, und das klingt gerade aus aktuell deutscher Sicht zunächst mal gut. Aber vergleicht man das mit früheren Jahren, dann fällt auf, die Wirtschaft wuchs damals wesentlich stärker, regelmäßig sogar im zweistelligen Prozentbereich. Zum Beispiel in der Zeit, in der diese glitzernde Millionenmetropole ausgebaut wurde. Tianjin sollte das New York des Ostens werden, das Finanzzentrum von China. Aber was aus dieser Vision seitdem geworden ist, berichtet Marie von Mallinckrodt.
Es hätte der fünfthöchste Wolkenkratzer der Welt werden sollen, mit Büros, Apartments und einem Hotel. Unfertig ragt er mit 595 Metern in den Himmel über Tianjin. Die Baustelle verwaist, seit Jahren schon. Den Investoren ging das Geld aus. Die Gegend gleicht, wie viele Orte in China, einer Geisterstadt. Eine Anwohnerin: Seht nur, wie groß dieses Land ist. Es gehörte früher unserem Dorf. Aber wir haben keinen einzigen Cent bekommen. Sie haben in diese hohen Gebäude investiert, aber wir haben nicht einen einzigen Cent bekommen. Wo ist das Geld hin? Es ist weg. Die 13-Millionen-Metropole Tianjin, die einst das chinesische Manhattan werden wollte, gilt heute als Chinas höchst verschuldete Stadt. 250% der Wirtschaftsleistung soll der Schuldenstand betragen, befeuert durch eine geplatzte Immobilienblase. Einst machte der Immobiliensektor beinahe ein Drittel des chinesischen Wirtschaftswachstums aus. Vor Jahren gab es Mega-Investitionen in Immobilien und Infrastruktur, wie etwa in dieses geplante Businessviertel Binhai New Area, das heute gespenstisch aussieht. Viele Gebäude sind nicht fertig gebaut, andere stehen schlicht leer. Es ist mehr entstanden, als gebraucht wird. Tianjin kann nicht mehr mit Landverkäufen an Immobilienentwickler verdienen und hatte obendrein durch Investitionen auch Schulden angehäuft. Investitionen sind eine gute Sache, wenn man sie braucht. Wenn man sie nicht braucht, führen sie zu einem Anstieg der Schulden. Und China hatte die am schnellsten wachsende Verschuldung, vielleicht in der Geschichte. Die Folgen? Eine schwächelnde Wirtschaft, etwa mit weniger Konsum und Gehaltskürzungen. In Tianjin wurden Berichten zufolge vorübergehend nicht einmal mehr die Löhne der Busfahrer ausgezahlt. Ein weiteres Problem? Viele der jungen Generation sind ohne Job. Es gibt eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Dieser Mann vermietet ruhige Plätze zum Lernen in Tianjin und erzählt uns, warum so viele junge Uni-Absolventen zu ihm kommen. Viele Studenten stehen unter ziemlichem Druck, einen Job zu finden, weil es wenige gibt. Darum kommen sie hierher, um sich immer noch weiter zu qualifizieren. Die Zentralregierung in Peking versucht, die Krise einzudämmen, mit vielerlei Maßnahmen, etwa mit einem 1,3 Billionen Euro schweren Umschuldungsprogramm für die klammen Kommunen. Finanzhilfen allein reichten nicht, sagen Experten. Es ginge um einen Systemwandel. Wenn man das Wachstumsmodell ändern will, muss man eine ganze Reihe von politischen, finanziellen und wirtschaftlichen Institutionen aufweichen. Und das ist leicht gesagt, aber schwer umzusetzen. Der Turm von Tianjin, ein Symbol der Krise, hat es mittlerweile ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Allerdings in einer eher speziellen Kategorie. Das höchste leerstehende Gebäude der Welt.
Zufriedene Mienen im Kreml. Doch fraglich bleibt, ob mit diesem Handschlag eine Herzensangelegenheit oder doch eher eine Zweckgemeinschaft besiegelt wird. Schließlich haben die beiden einige Gemeinsamkeiten. Beide sehen sich zum Beispiel mit einer ganzen Reihe internationaler Sanktionen konfrontiert. Jedenfalls haben der iranische Präsident Massoud Pezeshkian und der russische Präsident Wladimir Putin heute nach jahrelangen Verhandlungen ein Abkommen geschlossen. Ihre beiden Länder wollen in den kommenden 20 Jahren noch stärker zusammenarbeiten, etwa beim Handel oder bei militärischen Fragen. Wie die Achse Moskau-Teheran gestärkt werden soll, Norbert Hahn.
Zwei Unterschriften unter einen Vertrag, der mehr sein soll als ein Hoffnungsschimmer, der zeigen soll, der Iran und Russland sind Teil einer Allianz, die gemeinsam ihre politischen und wirtschaftlichen Probleme löst. Der Vertrag handelt vom Erreichen von Prioritäten. Er erlaubt uns, unsere bilateralen Verbindungen zu festigen, im Interesse der Menschen, des Iran und der Russischen Föderation. Die Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Russland hat seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine vor allem von sich reden gemacht, weil der Iran in großer Zahl Kampfdrohnen geliefert hat. Ob militärische Ausrüstung im Vertrag eine Rolle spielt, ist nicht bekannt. Irans Bedeutung sei aber geschrumpft, meint ein Berater des russischen Rates für auswärtige Angelegenheiten. Jetzt produziert Russland auch eigene Drohnen. Selbst iranische Drohnen werden in Russland mit weitgehend eigenen Mitteln hergestellt. Wenige Teile werden importiert. Beide Länder haben politisch und wirtschaftlich mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Moskau sucht wegen der westlichen Sanktionen auch nach neuen Handelsrouten zum Indischen Ozean. Der Handel über das Kaspische Meer in den Iran nimmt deutlich zu. Eine Gaspipeline ist im Bau, geplant auch der Ausbau einer Eisenbahnverbindung bis an den Indischen Ozean, ein Nord-Süd-Korridor. Deshalb würde ich sagen, dass der Iran zwar in militärtechnischer Hinsicht nicht mehr so wichtig ist, aber er ist wichtig für die Logistik, für die Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, für den Bau eines neuen Nord-Süd-Korridors. Auch Irans Bevölkerung sucht Wege aus der Wirtschaftskrise und der Energiekrise. Denn obwohl Iran einer der größten Produzenten von Öl und Gas ist, reicht die Förderung nicht für den eigenen Bedarf. Vor allem russisches Gas wäre gefragt. Und der Iran wünscht sich weiter russische Hilfe beim Bau von Kernkraftwerken. Das einzige iranische Kernkraftwerk in Betrieb war auch von Russland gebaut worden. Am Ende gab sich Irans Präsident als Friedensfreund mit viel Verständnis für Putin. Der Krieg ist keine Lösung für Probleme. Wir würden Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine begrüßen. Wir glauben aber, dass westliche Länder Sicherheitsbedenken anderer Staaten respektieren müssen und andere nicht maßlose Forderungen stellen dürfen. Russland und der Iran sehen den Vertrag als Durchbruch nach mehr als 4 langen Jahren von Verhandlungen.
Und darüber habe ich am Abend mit Stefan Meister in Berlin gesprochen, Experte für Russland und Zentralasien bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Abend, Herr Meister.
Guten Abend.
Wieso ist es für den Iran und Russland wichtig, gerade jetzt so ein weitreichendes Abkommen zu vereinbaren, 3 Tage vor dem Amtsantritt von Donald Trump?
Eben genau wegen dem Amtsantritt von Donald Trump und der Befürchtung in beiden Hauptstädten, dass die USA weiter Druck oder massiven Druck auf Russland und den Iran ausüben werden und letztlich zu zeigen und zu demonstrieren nach außen und vor allem gegenüber Washington, dass man hier enger kooperieren wird.
Die Sorge des Westens ist dabei auch folgendes iranische Atomwaffenprogramm. Das ist ja seit Jahren eine Sorge. Könnte das iranische Nuklearprogramm jetzt einen neuen Schub bekommen?
Also Russland hat natürlich die Technologie, um den Bau einer nuklearen Bombe zu beschleunigen, aber es hat bisher nicht das geliefert, was der Iran braucht und ist eben auch sehr, sehr vorsichtig, tatsächlich auch zu einer Beschleunigung des Nuklearprogramms beizutragen. Auch weil dann eben der Druck von Ländern wie Indien, China möglicherweise steigen könnte oder auch im Nahen Osten natürlich eine Verschiebung der Machtbalance stattfinden würde.
Aber es geht auch um militärische Zusammenarbeit. Hat dieses Abkommen dann auch konkrete Auswirkungen, etwa auf den Krieg gegen die Ukraine? Der Iran hat ja schon massiv bei der Drohnenproduktion geholfen. Geht da die Unterstützung noch weiter, etwa mit sogar iranischen Soldaten im Krieg gegen die Ukraine?
Also ich glaube nicht, dass Iran im Gegensatz zu Nordkorea tatsächlich Soldaten entsenden wird, weil man sich nicht in diesen Krieg hineinziehen lassen möchte und auch weiterhin gute Beziehungen oder zumindest es anstrebt, zu den Europäern zu entwickeln. Man hofft ja auch immer noch, dass man die Sanktionen zumindest in Teilen wieder los wird. Gleichzeitig können beide im Moment nicht viel liefern. Also Moskau und auch Teheran brauchen im Prinzip alle Waffen, die sie produzieren, selbst. Und ich sehe eben nicht, dass dieses Abkommen dazu führt, dass weitreichendere Technologie oder überhaupt auch Waffen über das hinaus geliefert wird, was wir im Moment sehen.
Und im Bereich der Cyberzusammenarbeit, könnte es da einen engeren Zusammenschluss geben?
Also davon würde ich ausgehen, dass man das vertieft. Desinformation, Cybersicherheit, auch Hacker, im Bereich Hacker wird man möglicherweise stärker kooperieren. Also der ganze Informationsraum, das ist ein ganz wichtiger Bereich, wo Iran und Russland kooperieren.
Die Sicherheitszusammenarbeit ist ja aber nur ein Teil dieses Abkommens. Es geht auch um eine wirtschaftliche Zusammenarbeit. In welchen Bereichen da besonders?
Also zentral vor allem für Moskau ist der Handel über Iran Richtung Indien, den Indischen Ozean, also durch den Südkaukasus, das Kaspische Meer und dann eben zum Iran und weiter Richtung Süden, also dieser sogenannte Nord-Süd-Korridor. Da sehe ich sozusagen die größten Potenziale. Ansonsten sind die beiden eher Konkurrenten auf dem Gasmarkt. Also Russland liefert noch Lebensmittel, sicher bestimmte Maschinen, aber es ist letztlich nicht viel, was beide an den jeweils anderen liefern können.
Das heißt, diese Zusammenarbeit hat eine gewisse natürliche Grenze und wird nur bis zu einem bestimmten Punkt gehen können?
So würde ich das sehen. Also es ist eben keine Allianz zweier Staaten, die in vielen Bereichen sich vertiefen wird, sondern es ist eher eine sehr stark interessengeleitete Kooperation durch äußeren Druck, die jetzt zu diesem Abkommen und zumindest in bestimmten Bereichen eine Vertiefung führt. Aber ich sehe vor allem auch die Grenzen sozusagen dieser Kooperation. Und es ist tatsächlich die Frage, wird es eine neue Qualität geben oder ist das eben auch nur einen bestimmten Zeitraum, wo diese Kooperation stattfindet?
Herr Meister, ich danke Ihnen für Ihre Einordnungen nach Berlin.
Sehr gerne.
Seit dem Überfall der Hamas vor 15 Monaten geht Israel hart vor gegen die Terrororganisation im Gazastreifen. Mehr als 70% der Gebäude sind mittlerweile beschädigt oder ganz zerstört. Zwischen den Trümmern ihrer Häuser leben die Menschen jetzt in solchen Zeltlagern wie hier in Buraij. Auch heute gab es wieder Angriffe aus der Luft. Und dennoch dürfte hier in den vergangenen Stunden die Hoffnung wieder aufgekeimt sein, denn eine Waffenruhe und ein Geiseln-Gefangenen-Austausch scheinen in greifbarer Nähe. Es fehlt aber immer noch ein letzter Schritt, ein wichtiger. Die Zustimmung der israelischen Regierung, die in diesen Stunden gerade darüber berät. Pia Steckelbach.
Am Nachmittag in Jerusalem. Das israelische Sicherheitskabinett stimmt dem Abkommen zu. Danach tagt stundenlang die Regierung. Es wird erwartet, dass auch sie grünes Licht gibt. Bis zuletzt haben rechtsextreme Koalitionspartner von Premierminister Netanyahu versucht, eine Übereinkunft zu verhindern und gegen sie gestimmt. Sie wollen den Krieg in Gaza weiterführen. Ich bin entsetzt von dem Deal. Immer mehr Details werden klar, die zeigen, dass lebenslänglich verurteilte Terroristen freigelassen werden. Währenddessen dauern die Kämpfe im Gazastreifen an. Seit der Ankündigung des Abkommens am Mittwochabend sind laut palästinensischen Angaben 116 Menschen durch israelische Angriffe getötet worden. Das Abkommen sieht vor, dass bald mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen gelangen sollen. 600 Lkw pro Tag. Aktuell sind es rund 50, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Ich hoffe, dass der Waffenstillstand zustande kommt, sodass wir nicht mehr in Suppenküchen 3 Stunden warten müssen, um einen Teller zu füllen. Ich hoffe, dass wir bald wieder in unseren Häusern kochen können. Am Sonntagmittag soll die Waffenruhe in Kraft treten. Die ersten 3 Geiseln könnten freigelassen werden. In einer ersten Phase sollen 33 Geiseln zurückkehren. Doch Familien der weiteren Geiseln sind besorgt, dass ihre Angehörigen nicht zurückkommen. Eine Verletzung des Abkommens und die Weiterführung des Krieges gleicht einem Todesurteil für die Geiseln. Jeder, der jetzt nicht zurückkommt, wird nicht überleben. Krankenhäuser richten bereits Stationen ein, um die Geiseln zu betreuen. Auch Psychologen bereiten sich vor. Wir gehen davon aus, dass die Geiseln in einem viel schlechteren Zustand sein werden, als die, die zuvor freigelassen wurden. Es hängt davon ab, welche Art von Gefangenschaft sie erlebt haben. Das ist unterschiedlich. Aber wir wissen, dass sie alle psychisch und körperlich geschädigt wurden. Heute Abend erneut israelische Angriffe im Gazastreifen. Vor Palästinensern und Israelis liegen noch angespannte Stunden.
Und wir fragen nach bei Christian Limpert in Tel Aviv. Christian, seit Stunden berät die Regierung heute Abend schon über die geplante Waffenruhe und einen Geiseldeal. Besteht denn die Möglichkeit, dass dieses Abkommen dann doch in letzter Minute noch scheitern könnte?
Nein, davon geht niemand aus. Wir hören, dass ein Sicherheitsbriefing des Kabinetts zu Ende gegangen ist und nun die Abstimmung stattfinden soll. Es gilt als sicher, dass das Kabinett zustimmt. Schon vor dem Treffen ist eine Liste bekannt gegeben worden, auf der die Namen jener palästinensischer Gefangener stehen, die nun im Rahmen dieses Abkommens freigelassen werden sollen. Also wir gehen davon aus, die israelischen Medien gehen davon aus, dass am Sonntag gegen Mittag die Waffenruhe in Kraft treten wird, dass dann die Kampfhandlungen im Gazastreifen enden und sehr wahrscheinlich in der Nacht auf Montag dann die ersten drei der 33 Geiseln, die in den nächsten 42 Tagen freigelassen werden sollen, tatsächlich freigelassen werden.
Christian, vielen Dank für die aktuellen Informationen nach Tel Aviv. Und mit der geplanten Waffenruhe in Gaza und dem bevorstehenden Geiseldeal beschäftigt sich auch unser Kollege Clemens Fehrenkotte vom Bayerischen Rundfunk, langjähriger Korrespondent ebenfalls in Tel Aviv. Und er hat dazu diese Meinung.
Es ist hoffentlich das vorläufige Ende eines Schreckens ohne Ende, wenn am Sonntag die Waffen ruhen und die ersten Geiseln nach 469 Tagen von den Verursachern dieser beispiellos verhängnisvollen Katastrophe freigelassen werden. Der bislang verheerendste Krieg in der israelisch-palästinensischen Geschichte kommt zu einem Stillstand. Endlich und viel zu spät. Bereits im Mai des vergangenen Jahres hatte US-Präsident Biden den dreistufigen Plan zur Beendigung des Gaza-Krieges vorgelegt, der erst jetzt, wenige Tage vor der Amtseinführung von Donald Trump, von den dezimierten Auftraggebern des Terrorüberfalls vom 7. Oktober und der israelischen Regierung angenommen worden ist. Warum erst jetzt? Schon im Sommer hatte der damalige israelische Verteidigungsminister Gallant erklärt, dass die Streitkräfte die militärischen Ziele im Gazastreifen erreicht hätten. Alle diplomatischen Bemühungen blieben folgenlos. Ein Ende dieses für die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen katastrophalen Krieges herbeizuführen. Das ist ein einziges Armutszeugnis für die internationale Gemeinschaft. Die Angehörigen der Geiseln konnten demonstrieren, so viel sie wollten. Auch sie waren nicht in der Lage, eine Zustimmung ihrer Regierung zur Geiselfreilassung zu bewirken. War also Trumps bevorstehender Wiedereinzug ins Weiße Haus ausschlaggebend? Kurz gesagt, ja. Ganz offenkundig war bei Premierminister Netanyahu die Angst, sich den Zorn des oftmals unberechenbar agierenden neuen US-Präsidenten bei einem Nein zum Geiseldeal zuzuziehen, größer als seine Angst vor dem angedrohten Auszug seiner beiden rechtsextremen Koalitionspartner Smotrich und Ben-Gvir aus der Regierung. Alles wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen davon abhängen, ob aus dem Vorläufigen ein endgültiges Ende des Schreckens werden kann.
Die Meinung von Clemens Fehrenkotte. Und jetzt weitere Nachrichten, Susanne, mit dir.
Vor gut einem Jahr ist der russische Oppositionelle Alexei Nawalny unter ungeklärten Umständen im Gefängnis gestorben. Jetzt wurde drei seiner Anwälte der Prozess gemacht. Ein Gericht verurteilte die Juristen zu mehreren Jahren Straflager und Berufsverbot wegen angeblicher Zugehörigkeit zu einer extremistischen Vereinigung. Das Verfahren gilt als politisch motiviert. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International und auch die Bundesregierung fordern die Freilassung der Anwälte. In Brandenburg hat das Landwirtschaftsministerium mitgeteilt, dass die Maul- und Klauenseuche sich nach bisherigen Erkenntnissen nicht weiter ausgebreitet hat. Maßnahmen zur Eindämmung der hochansteckenden Viruserkrankung laufen diese Nacht aus. Vor einer Woche war ein Ausbruch in Brandenburg bekannt geworden. Daraufhin hatten die Behörden eine Schutzzone eingerichtet und den Transport von Klauentieren wie Rinder, Schweine oder Schafe und den Verkauf von tierischen Produkten verboten. Die EU-Kommission unternimmt weitere Schritte, um die Einhaltung von europäischen Gesetzen durch die Online-Plattformen X von Elon Musk zu überprüfen. Das teilte Digitalkommissarin Virkkunen mit. So will die EU die Empfehlungssysteme von X genauer untersuchen und verlangt dafür Zugang zu internen Dokumenten. Online-Plattformen sind gesetzlich verpflichtet, gegen Desinformation und Hetze vorzugehen. Im Fall von X besteht der Verdacht, dass Nutzenden rechtspopulistische Inhalte häufiger angezeigt werden als andere. In den USA ist der Testflug einer Starship-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX fehlgeschlagen. Wenige Minuten nach dem Start explodierte die obere Stufe der Rakete über dem Atlantik. Überreste verglühten und regneten nieder. Die US-Raumfahrtbehörde forderte von SpaceX, das Elon Musk gehört, die Untersuchung des Vorfalls. Bis dahin muss die Rakete am Boden bleiben.
Ein Musterbeispiel des städtebaulichen Ideals im Sozialismus. Breite Straßen, lange Häuserfronten und dann auch noch der Name, der alles sagt, wofür die Stadt stehen sollte: Karl-Marx-Stadt. Doch kurz nachdem dieses Bild im November 1989 geschossen wurde, war die DDR Geschichte. Und aus Karl-Marx-Stadt wurde wieder Chemnitz. Und seitdem hat sich dort viel getan. So viel, dass Chemnitz 2025 als erste sächsische Stadt europäische Kulturhauptstadt wird. Und vor der feierlichen Eröffnung dieses Kulturjahres morgen war Patricia Klime mittendrin in Chemnitz und hat sich mal angeschaut, was es zu bieten hat.
Der Chemnitzer Danny Weigelt ist einer von 700 Freiwilligen, die ihre Stadt im europäischen Kulturhauptstadtjahr unterstützen. Ehrenamtlich. Der Projektmanager bei Siemens ist bestens vernetzt. So auch im Besucherzentrum der Kulturhauptstadt, der ehemaligen Hartmann-Fabrik. Früher wurden hier Dampflokomotiven gebaut. Heute steht vor der Halle Kunst.
Ich finde es eigentlich ganz cool aus. Es passt hier zu diesem Ensemble im Besucherzentrum Kulturhauptstadt. Das soll ja auch irgendwo ein bisschen extravagant sein, finde ich. Ist es nicht zu drüber? Also, ne, man kann es erkennen, was es ist. Das macht es für den normalen Kunstkonsumenten relativ einfach. Ne?
Danny hilft Gästen in Chemnitz, wie dieser Frau, die nicht versteht, was gerade passiert am Karl-Marx-Monument, das für die große Eröffnungsfeier am Samstag in eine Bühne eingebaut wird. 37 Jahre lang hieß die Stadt Karl-Marx-Stadt. Dabei hatte der deutsche Philosoph nie eine Beziehung zu Chemnitz. Das Monument, ein Geschenk der Sowjetunion, bekam von den Einheimischen einen anderen Namen und der gilt bis heute.
Also wir nennen den Nischel halt quasi Kopf, das Sächsische oder Chemnitzer für Kopf. Es ist irgendwo über die Jahre ein Wahrzeichen geworden.
Und deshalb baut man
die Bühne um. Und Samstag ist es ja alles friedlich, alle feiern das Jahr der Kulturhauptstadt. Das wird eine super Sache.
Danny betont, kein Stadtführer zu sein, sondern nur locker und unkonventionell Besuchern Punkte seiner Heimatstadt zu zeigen, die sonst unbeachtet bleiben. Wie den Chemnitzer Wirkbau. Bis 1993 wurden hier Textilmaschinen hergestellt. Heute sitzen hier Start-ups, Künstler, Kreative. Wie die Radarstudios. Die Mediengestalter arbeiten gerade an einem Video. Das soll am Samstag in der Oper zur Eröffnung laufen. Danny sucht darin andere Freiwillige, seine Volunteers.
Die Volunteers finden nicht statt. Es ist auch nicht schlimm, wir müssen ja nicht omnipräsent sein, alten Scheiß. Doch, da sind noch welche.
Wie Danny ist auch Ernesto darauf gespannt, wie die Chemnitzer Zivilgesellschaft sich in dem Jahr verändern wird.
Das ist ja letztendlich auch das, glaube ich, weshalb Chemnitz den Titel bekommen hat. Nicht, weil wir irgendwie die schönsten Gebäude haben oder per se schon die beste Kulturlandschaft, sondern weil das Potenzial, was in dem Bestehenden drinsteckt, einzigartig ist.
Hoch oben auf dem Turm, etwa 45 Meter über der Stadt, ist fast alles zu sehen, was die europäische Kulturhauptstadt zu bieten hat. Vom langen Lulatsch, dem bunten Turm, bis hin zum Erzgebirge.
Wir haben in der Innenstadt ganz viele Veranstaltungen. Das sind Feste, die stattfinden, das sind Festivals, die stattfinden. Kunst, Kultur im Sinne von Musik, von Tanz, von Ballett. Ganz prinzipiell kann man sagen, die ganze Stadt inklusive der Region, wenn wir hier uns die Hügelschneehennen angucken im Erzgebirge, sind Kulturhauptstadt, europäische Kulturhauptstadt.
Im Vorbereitungsfieber auch die Musiker von Rock'n'String, einer Band der städtischen Musikschule. Sie spielen zur Eröffnungsfeier und sind froh, dass ihre Heimat zur europäischen Kulturhauptstadt gekürt wurde.
Wenn man so in Chemnitz wohnt, ist so ganz oft die allgemeine Meinung, wir haben gar nicht wirklich Kultur. Und ich finde das total schade. Wir haben halt nicht so dieses eine Kulturzentrum, wo so alles ist, sondern wir haben so über die ganze Stadt verteilt, ganz viele Kleinigkeiten, von denen auch ganz viele, glaube ich, gar nichts wissen. Und es ist, glaube ich, ziemlich cool, dass das jetzt auch mal gefeiert wird.
Chemnitz kann auch anders. Chemnitz kann auch ein anderes Bild zeigen, als was die Welt es vielleicht kennt oder sieht. Und wir können einen Beitrag dazu leisten, wie jung Chemnitz sein kann, was es für schöne Projekte in Chemnitz gibt und was es auch für Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren in Chemnitz.
Farbiges Engagement im Sinne von Fassadengestaltung zeigt sich bereits. Danny trifft den Kurator dieses Kunstprojektes, das ziemlich lange zu sehen sein wird.
Wir arbeiten hier mit Farben, die mindestens 10 Jahre halten. Dazu gibt es noch eine Versiegelung, die nochmal 5 Jahre draufpackt. Das heißt, wir haben hier mindestens 15 Jahre Haltbarkeit und danach müssen wir nochmal ran. 2000, was ist das dann, 40 oder so, müssen wir da nochmal ran.
Ja, geil, das nachhaltigste Projekt der Kulturhauptstadt bis jetzt, muss man ja sagen. Also 15 Jahre ist eine Hausnummer.
Danny und viele andere hoffen, dass ganz Europa Chemnitz neu kennenlernen wird. Nicht nur die Stadt, sondern auch die ganze Region.
Spannendes Jahr, das da bevorsteht. Und wir schauen zum Schluss noch auf die Weltmeisterschaft im Handball. Da traf die deutsche Nationalmannschaft heute in Dänemark auf die Schweiz. Und nach dem erfolgreichen Turnierauftakt gegen Polen vorgestern folgte heute im zweiten Vorrundenspiel gleich auch der zweite Sieg. Und mit einem dann doch recht schwer erkämpften Sieg konnte sich das deutsche Team zudem auch noch den frühzeitigen Einzug in die Hauptrunde sichern. Andreas Kramer hat das Spiel, das vor gerade wenigen Minuten zu Ende gegangen ist, für uns zusammengefasst.
Die deutsche Mannschaft in schwarzen Trikots und mit Luka Witzke in der ersten 7, anstatt Juri Knorr, dessen Knieblessur aus dem Polenspiel aber zumindest mal einen Platz auf der Bank zulässt. Deutschland von Beginn an auf der Suche nach der Normalform, allerdings auch selbstbewusst genug, um mit einem Kemper-Traumtor von Julian Köster immerhin die eigene Klasse aufblitzen zu lassen. Einzig Andreas Wolf ist es in der frühen Phase des Spiels zu verdanken, dass die Schweiz nicht davonziehen kann. Allein 10 Paraden in der ersten Halbzeit, Deutschlands Nummer 1 in bestechender WM-Form. Von der Bank kommen Impulse. Neben Juri Knorr ist es von den Berliner Füchsen Nils Lichtlein, der hier zum 7:7 ausgleicht. Kurz darauf die erste deutsche Führung durch Renas Uschins zum 9:8. Mit einer 15:14 Führung geht es in die Pause. In der zweiten Halbzeit findet Deutschland dann gegen mutige Schweizer noch immer nicht so richtig ins Spiel. Nach einem 2-Tore-Rückstand nimmt Bundestrainer Gislason die Auszeit.
Hey, Jungs, wir müssen unseren Job jetzt machen, okay?
In einer Schlussphase, die einem Krimi gleicht, dreht die deutsche Mannschaft das Spiel und gewinnt mit 31:29.
Und beim Blick aus dem Fenster haben heute viele eine Menge graue Suppe gesehen. Carsten, gibt es da Hoffnung auf ein bisschen Sonnenschein am Wochenende?
Ja, es gibt sogar Hoffnung auf sehr viel Sonnenschein. Am Wochenende wird sich das Wetter wirklich für die meisten Menschen in Deutschland ganz anders präsentieren. Aber ein schönes Bild habe ich auch schon, um Hoffnung zu verbreiten. Heute Abend vom Sonnenuntergang aufgenommen, dieses Bild. Und das zeigt, wie flach der Nebel war. Der war zwar sehr dicht, wenn man drin steckte, aber eben unglaublich flach. Die Windräder zum Beispiel, die guckten draus hervor. Die Obergrenze befindet sich also irgendwo bei rund 80 bis 100 Metern. Aber dieser flache, dichte Nebel war heute also auch kalt. Die Temperatur in diesem sehr dichten Nebel lag den Ganztag bei unter 0 Grad, meistens bei rund minus 1 Grad. Darüber war es deutlich wärmer, bis zu plus 11 Grad. Das war heute die Höchsttemperatur im Harz in Schierke. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie sich der Nebel auflöst. Heute, wie gesagt, fast flächendeckend, mit Ausnahme der Mittelgebirgsregion. Morgen in weiten Teilen Deutschlands Nebelauflösung, entsprechend Sonnenschein. Nur im Nordosten wird der Nebel noch einmal dicht bleiben, auch am Oberrhein oder zum Teil an der Donau. Am Sonntag wird es aber auch dann gute Nachrichten für den Norden und den Nordosten geben. Dann soll es auch dort sonniger werden, zeigen uns die Wettermodelle. Und nur vereinzelt wenige Nebelregionen werden dann noch übrig bleiben. Und damit schauen wir auf das Wetter ab der kommenden Nacht. Jetzt in der zweiten Nachthälfte verdichtet sich der Nebel stärker. stellenweise noch. In den Bergen bleibt es sternenklar und morgen Vormittag geht's los. Dass von den Bergen ausgehend sich langsam der Nebel auflöst und vor allem morgen Nachmittag geht es schlagartig. Die Sonne setzt sich durch bis auf die besagten Restnebelgebiete, die wir dann morgen am späten Nachmittag noch vorfinden werden. Die Temperaturen sinken in dieser Nacht verbreitet in den frostigen Bereich auf -1 bis -8 Grad. An den Küsten bleibt es frostfrei und tagsüber erreichen wir in den Nebelgebieten, also im Nordosten zum Beispiel, nur 0 bis minus 2 Grad. Das meint sonst außerhalb des Nebels 0 bis plus 4, auf den Bergen bis zu 10 Grad. Nach dem ziemlich sonnigen Samstag folgt ein noch sonnigerer Sonntag. Vor allem gilt das, wie gesagt, für den Nordosten. Nachts erneut Frost, tagsüber wärmer. Und ab Montag stellt sich wieder das ein, was wir heute erlebt haben. Weniger Sonnenschein und erneut ziemlich viel Nebel.
Also nur eine kurze Wochenendauszeit, aber immerhin. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einem Tatort.
Und da ermittelt heute das Team Schwarzwald.
Morgen begrüßt Sie dann Jessie Wellmer an dieser Stelle. Haben Sie einen guten Start ins Wochenende. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.